Guten Morgen. Vielen Dank, liebe Frigga. Eigentlich war das in Kurzfassung schon die Predigt. Aber ich habe noch ein paar mehr Worte gefunden. Und ja, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gehen Sie eigentlich gerne auf Feiern? In der Regel wird man das gerne bejahen. Wir waren gestern Abend bei unserem Nachbarn noch eingeladen. Der hat seinen Geburtstag gefeiert. Das war richtig schön. Aber bei Trauerfeiern oder auch Abschiedsfeiern sieht das oft anders aus. Während Trauerfeiern Trost spenden können, das haben wir in hervorragender Weise am Freitag gesehen, als der Trauergottesdienst von Harry Wilbrandt war, das war wirklich sehr, ja, trostspendend und eben auch, ja, tröstlich von daher, weil eben mit dem Tod nicht alles zu Ende ist und man eben ganz klar sagen konnte, dass er jetzt an seinem Ziel angekommen ist. Das ist großartig. Das kann eben für die Trauer sehr hilfreich sein. Aber ich weiß nicht, wie es Ihnen so geht. Abschiedsfeiern sind oft nervtötend. Vielleicht geht es ja nur mir so, aber in den meisten Fällen werden scheinbar endlos lange Reden von Vorgesetzten und Freunden über den Werdegang des Betroffenen, Anekdoten über diesen mal mehr, mal weniger lustig, schlimmstenfalls sogar mit Peinlichkeiten für alle versehen und Belanglosigkeiten weitergegeben. Fremdschämen nennt man das auch. Ich bin leider so ein Kandidat, der solche Peinlichkeiten nur schwer ertragen kann. Abschiedsreden gehören aber nun mal zu einem Abschied dazu. Der für heute vorgesehene Predigttext entspringt dem 5. Buch Mose. Das ganze Buch ist eine lange Abschiedsrede Moses an die neue Generation der Juden, denn bis auf wenige war die Auszugsgeneration während der Wanderung durch die Wüste bereits gestorben. 40 Jahre waren sie unterwegs. Eine lange Zeit. Zeit genug, um auch in der Gefahr der Geschichtsvergessenheit zu stehen. Dem wollte Gott entgegentreten, indem er Mose beauftragte, das mit Gott in dieser Zeit Erlebte deutlich ins Gedächtnis zu rufen. Vor dem Einzug in das Land der Verheißung wird daher ganz Israel, die neue Generation, noch einmal versammelt. In dieser sehr langen Abschiedsrede, denn Mose sollte ja das verheißene Land zwar von Ferne noch sehen, aber nicht betreten dürfen, geht es nicht nur um einen Rückblick, eine Rückerinnerung von eigentlich Bekannten, sondern auch um einen Ausblick, um Verheißung. Um Letzteres geht es in unserem heutigen Predigttext. Wir finden im 5. Buch Mose, Kapitel 30, die Verse 11 bis 14. Dort heißt es: Denn das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist dir nicht zu hoch und nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer will für uns in den Himmel fahren und es uns holen, dass wir es hören und tun. Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer will für uns über das Meer fahren und es uns holen, dass wir es hören und tun. Denn es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du es tust. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Herr, wir bitten dich nun um deinen guten Heiligen Geist zum rechten Reden und Hören. Amen. Das wandernde Gottesvolk steht an der Grenze. Ganz Israel am Jordan. Auf der Grenze zwischen gestern und morgen. Hinter sich die Sklaverei in Ägypten und die Wüstenwanderung und vor sich das verheißene Land, das Land, wo Milch und Honig fließen. Es ist ein Generationswechsel, quasi The Next Generation oder Israel 2.0. Die jungen Leute haben das Neue, das Land der Zukunft vor sich. Aber sie haben den Aufbruch aus Ägypten ja selbst gar nicht mehr miterlebt. Und die Alten wissen, wir werden von dem, was nun vor uns liegt, allenfalls noch die Anfänge erleben, die Vorboten der anderen Zeit, mehr nicht. Mose selbst ist auch an dieser Grenze. Es ist tatsächlich der letzte Tag seines Lebens. 40 Jahre lang hat er das Volk geführt, aber das verheißene Land darf er auch nicht betreten. Er gehört zur alten Generation und darf es nur aus der Ferne sehen. Und hier auf dieser Grenze fasst er die ganze bisherige Schrift, das Wort Gottes, das mit Gott erlebte, noch einmal in einer einzigen großen Rede zusammen. Es geht dabei buchstäblich um Leben und Tod, gegen das Vergessen der Heiligkeit Gottes, seiner Heilstaten, seinem fürsorglichen und bewahrenden Weg mit seinem Volk, zum Teil sogar für alle sichtbar, tagsüber in einer Wolke und nachts in einer Feuersäule. Das muss schon wirklich beeindruckend gewesen sein. Und dennoch muss Mose an all diese Dinge erinnern, es der neuen Generation quasi einbläuen. Vergesst dies alles nicht, was ich euch sage. Vergesst euren Gott nicht. Es geht wirklich um euer Leben, euer Bestehen vor Gott. Euer Leben soll doch gelingen. Mose sagt in unserem Predigttext, niemand möge behaupten, wir wissen ja gar nicht, was Gott will. Es ist viel zu schwierig, zu hoch für uns. Wir können es nicht mehr verstehen. Nein, Gottes Reden ist nicht unerreichbar fern. Du musst nicht erst eine lange Reise an die äußersten Grenzen der Welt machen, um da vielleicht etwas über Gott zu erfahren. Nein, Gott will dir ganz nahe sein. Er wird dir begegnen durch sein Wort. Er wird da sein, in deinem Mund und in deinem Herzen, damit du es weitergeben kannst in Wort und Tat. Vergiss es nicht. Das nehmen die strenggläubigen Juden auch heute noch sehr ernst. Gott ist nahe durch sein Wort. Das Wort wird von diesen gelesen, gepredigt und gelernt. Also das Alte Testament. Das Wort soll ihren Mund und ihr Herz in Beschlag nehmen, sodass es weitergegeben werden kann. Der strenggläubige Israelit ist aber nur dann dazu berechtigt, wenn er selbst dem Wort gehorsam ist. Wir kennen das vielleicht aus Filmen und Reportagen über Israel. Da sieht man die streng orthodoxen Juden, schwarz gekleidet, mit Hüten und Hüten mit Krempe und so lockigem Haar. Die wippend das Wort Gottes vor sich hin murmeln, um sich den Willen Gottes einzuprägen, um gerecht vor dem Gesetz, dem Wort Gottes und Gott selbst zu sein. Gerechtigkeit vor Gott durch ein Einhalten seines Wortes, seiner Gesetze und Gebote. An diesem Anspruch kann man nur scheitern. Der Einzige, der das zu 100% erfüllt hat, war der Sohn Gottes selber, Jesus. Der Mensch muss, wie es in einem Kommentar, den ich gelesen habe, sehr drastisch und anschaulich steht, an dieser Gerechtigkeit aus dem Gesetz zerschellen. Also nicht nur lediglich scheitern, sondern man könnte es auch übersetzen mit zerplatzen. Wenn etwas platzt, sieht es in der Regel nicht sehr schön aus. Ein erschütterndes Bild des völligen Scheiterns. Merkwürdigerweise, denn das Wort Gottes ist uns doch so nah. Und doch gelingt es weder den strenggläubigen Juden noch uns, den Willen Gottes in Gänze umzusetzen, uns entsprechend zu verhalten. Zwar sind Gottes Gebote nach der Bibel nicht schwer, aber wir schaffen offenbar auch das Leichte nicht umzusetzen. Gottes Gebote sind präsent, wir kennen sie, aber wir ertappen uns immer wieder dabei, wie wir sie trotz mancher maliger Gewissensbisse trotzdem brechen. Das Gesetz verspricht uns Leben. Und trotzdem fällt es mitunter so sehr schwer, es zu halten. Ein Teufelskreis. Es ist tatsächlich so, wie Martin Luther klar und nüchtern feststellt, das Gesetz verheißt zwar Leben, kann uns Sündern dieses Leben aber letztendlich nicht geben. Da könnte man doch eigentlich verzweifeln und sich fragen, ja, wer kann denn dann überhaupt noch vor Gott gerecht werden? Gerecht sein, vor ihm bestehen. Die gute Nachricht, es gibt eine Antwort, es gibt einen Weg. Die Antwort heißt Evangelium, auf Deutsch gute Nachricht, denn sie ist wirklich eine gute Nachricht. Diese berichtet von Jesus, dem Sohn Gottes, der von sich selber sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Dass diese Wahrheit und vor Gott überlebenswichtige Hoffnung nicht jedem klar ist, merken wir ständig. Wir laden ein zum Gottesdienst, reden über Gott und Jesus. Und es scheint nur kein, aber es scheint eben nur kein oder wenige zu interessieren. Ein müdes Lächeln empfinde ich da noch als höflich von meinem Gegenüber. Klar ist, dass man in dieser ach so aufgeklärten Welt damit keinen sprichwörtlichen Blumentopf mehr gewinnen kann. Wir wissen es einfach besser. Es kann nicht sein, was über unseren rationalen Verstand hinausgeht. Gott, Jesus, für mich gestorben, wozu? Hab weder Gott noch Jesus bisher gesehen. Gibt es Beweise? Ich sehe keine. Ergo gibt es keinen Gott, vor dem man sich gegebenenfalls auch etwa noch rechtfertigen müsste. Frei nach dem Spruch aus den 80ern des letzten Jahrhunderts, mancher kennt ihn vielleicht noch, Gott, Abkürzung für guter Opa, total tot. Punkt. Allenfalls wird von dem ach so lieben Gott gesprochen. Der tut doch keiner Fliege etwas. Etwaige Schuld würde Gott nach meinem Tod bestimmt auch nicht interessieren, denn er ist ja der liebe Gott. Das ist übrigens keine Neuerscheinung unserer heutigen Zeit. Das hat es schon immer gegeben. Paulus stellt in seinem Brief an die Römer im ersten Kapitel, Verse 20 und 21, unmissverständlich fest, denn sein unsichtbares Wesen, also Gott ist gemeint, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man es wahrnimmt, ersehen an seinen Werken, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Trotz ihrer Möglichkeiten, Gott zu erkennen, ein einfacher Blick auf die Schöpfung reicht dabei völlig aus, um zumindest ins Grübeln zu kommen. Versagen die Heiden Gott die Anerkennung und Ehre, Anbetung und Dank. Bereits der Apostel Paulus wusste das und hat darum gesagt, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Vertun wir uns nicht. Die Bibel spricht von einem Gott, der Recht richten wird. Paulus schreibt weiter an die Römer, denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben. Allesamt, also auch die Juden? Ja, sagt Paulus. Was sagen wir denn nun? Haben wir als Juden und Volk Gottes einen Vorzug? Gar keinen. Denn wir haben soeben bewiesen, dass alle, Juden wie Griechen, unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Alle sind sie abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ja, wer kann denn überhaupt gerettet werden? Fragten die Zuhörer Jesus damals. Jesus antwortet, Was bei den Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Menschen können es überhaupt nicht. Wir können nichts tun, aber Gott kann es tun. Er kann uns die Augen öffnen, dass wir sehen, weder unsere Leistung noch unsere Position noch unser Vermögen sind irgendetwas wert vor Gott. Gott, nur Jesus und sein Opfer können uns das Leben geben, das ewige Leben geben. Paulus stellt weiter fest, dass kein Mensch vor dem Gesetz vor Gott gerecht sein kann. Das Gesetz führt uns erst zur Sündenerkenntnis. Interessant. Nicht mehr und nicht weniger ist das. Das ist die Aufgabe des Gesetzes. Aber es führt nicht zur Rettung. Es zeigt nur auf. Es zeigt nur auf, dass etwas nicht in Ordnung ist. Gerecht vor Gott werden wir ohne Verdienst, schreibt Paulus weiter, aus seiner Gnade, durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Gerecht vor Gott werden wir ohne Verdienst aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Dass Gottes Sohn am Kreuz sterben musste, um unsere Schuld zu bezahlen und uns das ewige Leben zu erwerben, befremdet den natürlichen Menschenverstand. Aber wer vor Gericht als Angeklagter steht, sollte tunlichst einen Rechtsbeistand bei sich haben, der für ihn eintritt. Diesen Rechtsbeistand vor Gott haben wir durch Jesus, seinen Sohn. In dem Brief an die Römer nimmt Paulus Bezug auf die Aussagen Mose aus unserem Predigttext, zitiert sie ausdrücklich auf das Evangelium, auf Christus bezogen. Er paraphrasiert diese Worte Mose, gibt sie mit seinen eigenen Worten wieder. Er sagt, die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht so. Sprich nicht in deinem Herzen, wer will hinauf gen Himmel fahren, nämlich um Christus herabzuholen. Oder wer will hinab in die Tiefe fahren, nämlich um Christus heraufzuholen. Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Munde und in deinem Herzen. Dies ist das Wort vom Glauben, das wir predigen. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Das rettet wirklich. Jesus verließ tatsächlich freiwillig den Himmel, die tiefste Gemeinschaft mit Gott, seinem Vater. Kam auf die Erde als Mensch, lebte dort, litt unter seinen Feinden, starb für die Sünder und Sünden aller Menschen und ist dann wieder von den Toten auferstanden. So ist er uns nahegekommen und hat uns die Liebe Gottes nahegebracht. Seither ist uns diese Botschaft nahe. Er wird überall in der Welt verkündigt. Sie steht in unseren Bibeln, wird jeden Sonntag in der Kirche unserer Gemeinschaft verkündigt, im Bibelgespräch, im Heiligen Abendmahl sogar, wird es geschmacklich erlebbar. Wir brauchen uns diese Botschaft nicht durch schwierige Meditationsübungen vom Himmel herabzuholen oder auch keine weite Pilgerreisen zu unternehmen, um an sie heranzukommen. Wir brauchen sie einfach nur zu glauben. Paulus schreibt, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Mose schreibt von der Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt. Der Mensch, der das tut, wird dadurch leben. Israel hatte das Gesetz empfangen und wenn es die Gebote Gottes alle gehalten hätte, dann wäre es gerecht gewesen. Doch die Praxis zeigt eben, dass dies unmöglich ist. Wir haben es ja gerade gehört. Der Einzige, der es tatsächlich gekonnt hat, war Gottes Sohn Jesus Christus. Und nochmal Paulus. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Gerechtigkeit vor Gott kann nur aus dem Glauben kommen. Kann ich eigentlich nur sagen, hurra. Weil man, wie gesagt, an dem Gesetz jeder scheitert. Und diese Gerechtigkeit ist jedermann zugänglich. Christus ist auf die Erde gekommen. Niemand muss ihn mehr herunterholen. Er ist von den Toten auferstanden. Niemand muss ihn aus dem Totenreich holen. Wer diese Worte im Mund und im Herzen hat, das heißt, wer von Herzen glaubt und dies mit seinem Mund bekennt, dem wird der Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Haben Sie noch das Zerplatzen vor den Ohren? Das Scheitern eines jeden Menschen an der Gerechtigkeit durch das Gesetz? Dank Jesus brauchen wir das nicht mehr zu befürchten. Er ist für unsere ganze Missetat, die wir so munterlustig mitunter gedankenlos ständig verzapfen, gestorben. Sagt sich so leicht dahin, aber ist aber viel zu schwach, dass er gestorben ist für uns. Am Kreuz qualvoll gestorben. Immer noch zu schwach. Er ist für uns qualvoll verreckt. Damit du und ich vor und mit Gott leben dürfen. Das ist unvorstellbar. Ja, das ist wirklich unvorstellbar, ja geradezu undenkbar, weil kein vernünftiger menschlicher Vater auch nur im Entferntesten auf die Idee käme, seinen Sohn oder seine Tochter für so ein Projekt mit offenem Ausgang zu opfern. So ist aber unser Gott. Er streckt bis zuletzt seine Hand nach uns aus, zu den eigentlich absolut hoffnungslosen Fällen. Greif doch bitte zu. Ich will dir helfen. Es kann wirklich alles in Ordnung kommen. Du brauchst Hilfe. Und ich kann das. Ich liebe dich doch. Bitte greif zu. Wir dürfen gerecht werden vor Gott. Und das allein aus Glauben. Nicht aus dem Gesetz, das kein Mensch halten kann. Aus Glauben daran, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und wir so nicht mehr verloren gehen müssen, sondern das ewige Leben haben dürfen. Mit welchem Recht dürfen wir das denn in Anspruch nehmen? Wenn man ehrlich ist, mit keinem. Es ist ein Geschenk an dich und an mich, was nur ausgepackt werden muss. Man kann ja auch ein Geschenk nehmen und sagen, oh, vielen Dank. Und es dann hinlegen. Das ist Gnade, wenn es ausgepackt wird und wir die Gerechtigkeit vor Gott erlangen können durch den Glauben an Jesus. Dass wir überhaupt glauben können, ist Gnade. Ich war mal auf einer, schon irre lange her, Mitte der 80er, auf einer Norwegen-Freizeit, fällt mir jetzt gerade nur ein. Und da war ein Mitschüler von mir auch mit dabei, John Lehmitz. Und am Ende der Freizeit, ich war völlig erfüllt, das war so eine tolle Zeit. Und da kam er auf mich zu und sagte, ja, betroffen, sagte er zu mir, das ist schön, dass du das glauben kannst, aber ich komme da nicht ran. Das geht mir bis heute nach. Ich weiß nicht, was Gott jetzt weiter mit ihm gemacht hat. Bis zum berühmt-berüchtigten Sargdeckel hat ja jederzeit. Und ich hoffe einfach, dass Gott ihm auch da nachgeht. Aber dass wir, die wir hier sind, danach fragen nach Gott und auf der Spur sind und der Glaube vielleicht eben auch noch gar nicht zu Ende gelebt ist, sondern wie Hans-Heinrich Hübner, den kennt auch noch ältere Gemeindemitglieder, ein wirklich weiser Mann, da hatten wir mal einen Hauskreis und er war, ich komme jetzt ins Erzählen, aber es ist wichtig, der war in unserem Hauskreis und da hatte ich ihn so gefragt, weil er mir so weise vorkam und der sagte, Mensch, sag ich so, dem ihrem Alter, Sie dürften ja eigentlich gar nicht jetzt noch glaubensmäßig noch weitere Schritte machen, also quasi ein perfekter Christ sein. Und dann legt er den Kopf schief und lächelte milde und sagte, Jan, weißt du, ich fürchte, das hört bis zum Grab nicht auf. Das Lernen. Wir sind auf dem Weg. Aber dass wir auf dem Weg sein dürfen, das ist Gnade. Alles völlig unverdient. Aber dennoch steht das Angebot Gottes. Wenn du es noch nicht getan haben solltest, schlag unbedingt ein, schlag zu. Ein besseres Angebot Gottes für dich wird es nicht geben.